Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Folge Nummer 64 ist endlich da und ja, es hat wieder ein bisschen länger gedauert, aber ich glaube, ihr könnt das entschuldigen, da war ja eine grandiose Weltmeisterschaft zwischen. Das hat für viel Arbeit an verschiedenen anderen Stellen natürlich gesorgt, die wir sehr gerne gemacht haben, aber die verhindert hat, dass eine Episode gemacht werden konnte. Dann bin ich noch Vater geworden, war ein paar Wochen zu Hause, konnte deswegen natürlich auch nicht hier am Mikrofon sein, aber jetzt sind wir endlich wieder da und an meiner Seite heute Christoph. Wir haben ja in der Vergangenheit schon ein paar Folgen gemacht. Du auch mit Lukas in der Vergangenheit schon ein paar Folgen. Wir werden jetzt wahrscheinlich in der Zukunft öfters das Vergnügen haben. Schön, dass du da bist.
Sehr gerne.
Weltmeister Christoph. Immer noch ein bisschen surreal, oder?
Ja, das kann man wohl sagen. Ich glaube, bis man das alles wirklich realisiert, da werden noch ein paar Wochen, vielleicht Monate vergehen und vielleicht wird man es auch nie ganz verstehen. Aber ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ich nenne das immer, es war ein wilder Ritt, diese 6 Wochen im Sommer. Es hat einfach am Ende alles gepasst. Von Anfang an haben alle eng und super zusammengearbeitet, Spieler, Trainer und der ganze Staff. Also es war schon eine Einheit, das betonen wir ja auch immer wieder. Das ist kein leeres Dahingerede. Das ist schon einer der Hauptgründe dafür, dass das am Ende geklappt hat. Die Niederlagen kamen zum richtigen Zeitpunkt in der Vorbereitung und das passte halt einfach alles zusammen. Und dann hat man natürlich auch das nötige Glück. Im Spiel gegen Lettland zum Beispiel hätte es ja auch im schlimmsten Fall vorbei sein können und so. Insofern, ja, die letzte Nacht oder den letzten Tag wird wahrscheinlich keiner vergessen. Das Halbfinale wird nie jemand vergessen und insofern, ja, einfach tolle Erfahrung.
Bin ich ja schon ein bisschen neidisch, wie gesagt. Ich meine, also wegen des Kindes, was natürlich sehr schön ist, war ich.
Herzlichen Glückwunsch übrigens, natürlich. Entschuldigung.
Ja, war ich natürlich nicht mit dabei, ging da nicht, selbst schuld in Terminen, so nicht gelegt, aber so ist die Natur halt. Aber ja, also man, das ist, glaube ich, schon eine grandiose Erfahrung. Und für dich am Ende ja auch, du bist jetzt seit wie vielen Jahren beim DBB?
Ja, wir können über andere Themen reden, aber es sind schon 27 Jahre mittlerweile.
Und ich meine, dadurch auch dann jetzt so einen Höhepunkt natürlich erlebt zu haben. Nach vielen, also auch anderen Höhepunkten, aber natürlich auch nach vielen Tiefpunkten, nenne ich sie mal, ist das schon auch stark gewesen.
Ne? Absolut. Besser geht's nicht.
Ja. Wir werden auch heute natürlich viel über diese WM reden und die Revue passieren lassen mit unserem heutigen Gast. Klaus Perwas ist seit 2021 Co-Trainer der Nationalmannschaft. Gleichzeitig auch Co-Trainer der Frankfurt Skyliners und er war früher auch selbst Spieler und über all das werden wir natürlich mit ihm sprechen und natürlich auch über den WM-Titel. Hallo Klaus.
Servus.
Zunächst natürlich herzlichen Glückwunsch schon mal zum WM-Titel. Jetzt ist knapp einen Monat vergangen. Wie fühlt sich das mittlerweile an?
Immer noch sehr gut.
Hast du das schon irgendwie verarbeitet?
Ich denke schon. Also für mich ist das ja auch mal so, weißt du, wenn so eine Meisterschaft oder wenn etwas zu Ende geht und man hat entweder was erreicht oder nicht erreicht, dann ist das für mich dann eigentlich auch schon fast wieder abgeschlossen. Also ob man das dann hinterher, wie man das verarbeitet, wenn man jetzt was gewonnen hat oder so. Ich meine, wenn jetzt Dinge sich auch ändern im eigenen Leben, deshalb ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber bei mir jetzt persönlich hat sich jetzt nicht viel geändert. Also ich stand am nächsten Tag in der Halle hier mit den Fraport Skyliners und habe mich quasi auf das Pokalspiel vorbereitet, was dann am Wochenende anstand.
Ja, das heißt, es ist für dich wirklich so komplett abgeschlossen dann mit einem Mal. Am nächsten Tag, nächstes Projekt und raus.
Ja, ich sag mal, am Ende ist es wirklich so, man muss einfach sagen, die nächsten Maßnahmen stehen ja dann bei der Nationalmannschaft im Februar und dann im Sommer wieder an. Und ich sag mal, wenn die dann anstehen, dann fokussiert man sich vielleicht auch wieder darauf. Wenn dann die Mannschaft wieder zusammenkommt, vielleicht kommt dann auch wieder dieses Gefühl auch irgendwie wieder. Aber wie gesagt, bei mir hat sich jetzt nicht groß was geändert. Deswegen, ich freue mich, dass wir das Ding gewonnen haben, dass sich die Arbeit, die wir alle da reingesteckt haben, dass sich das gelohnt hat. Aber jetzt mehr auch nicht.
Okay, dann fange ich mal mit einer ganz platten Frage an, wie du es von mir gewohnt bist. Wie ist es möglich geworden, dass Deutschland Basketball-Weltmeister geworden ist?
Wir haben, ich sag mal, sehr, sehr gute Spieler. Wir haben einen guten Coaching-Staff. Wir haben, ich sag mal, die Betreuung rund um die Mannschaft herum hat sehr, sehr gut gepasst. Physiotherapie, Doktoren, ich sag mal, selbst ihr Presse, wie das alles abgelaufen ist, das ging, glaube ich, Hand in Hand und da ist dann am Ende ein sehr, sehr gutes Produkt rausgekommen.
Gab es da irgendwo einen Schlüsselmoment, wo du gedacht hast, jetzt das Team wird Weltmeister oder vielleicht ein bisschen eher oder ein bisschen abgeschwächter. Das kann auf jeden Fall Weltmeister werden, dieses Team?
Ich denke, Ich denke, dass wir eine gute Rolle hätten spielen können. Das war mir von vornherein klar. Ob man jetzt da Weltmeister wird oder so, das ist natürlich eine andere Frage. Dass wir vielleicht um die Medaille mitspielen können, sowas, das hatte ich mir schon erhofft, irgendwie schon auch gedacht. Aber wie gesagt, dass man am Ende das Ding natürlich gewinnt, also das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Es gab ja eine ganze Reihe großer Siege, will ich es mal nennen, bei der WM. Australien, Slowenien. Der größte war sicherlich auch von der Aufmerksamkeit her der Halbfinalerfolg gegen die US-Amerikaner. Mit welcher Taktik seid ihr in dieses Spiel gegangen und wie fühlt es sich dann nachher an, wenn es größtenteils geklappt hat?
Ja, das Lustige, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen darf, aber das Lustige ist ja, dass wir eigentlich eine andere Taktik hatten und die in dem Spiel gar nicht so aufgegangen ist. Also wir wollten eigentlich jetzt nicht gegen die Amerikaner ein Spiel haben, was 120 zu 110 ausgeht, sondern wir wollten eher einen niedrigen Score haben, das Tempo mehr kontrollieren und also viel ruhiger spielen. Aber wie gesagt, manchmal muss man auch seine Pläne dann während eines Spiels so ein bisschen über den Haufen werfen, wenn es halt auch anders läuft. Von daher, also der Plan war eigentlich ein bisschen anders, aber die Jungs haben es trotzdem sehr, sehr gut gemacht, was sie gemacht haben, und das hilft manchmal auch. Wenn man dann in so einem Flow drin ist, dann hilft es auch nicht, jetzt auf einmal den Flow zu stoppen, sondern den muss man dann einfach, die Welle muss man dann irgendwie so ein bisschen mitreiten. Ja.
Das heißt, man wollte eigentlich das Spiel, sag ich mal, langsam machen, um die Amerikaner vorm Rennen abzuhalten. Wenn es dann zur Halbzeit 59 zu 60 steht, hat es ja schon mal ganz gut funktioniert, ja, dass man das nicht gemacht hat, oder?
Deshalb, also da mussten wir schon in der Halbzeit so ein bisschen schmunzeln, hätte ich fast gesagt, weil das war wirklich nicht die Idee. Also wir wollten jetzt auch nicht komplett langsam spielen, wir wollten schon, weil wir sind auch eine Mannschaft, ähnlich wie die Amis, die auch ihren Flow braucht und uns so ein bisschen Freiheit braucht und so, aber wir wollten jetzt nicht so komplett blank gegen die auflaufen, also mit offenem Visier quasi so hin und her. Aber wie gesagt, wir waren gut drauf. Und manchmal laufen solche Spiele dann auch so. Ja. Also kann man sich jetzt nicht beschweren.
Ich meine, das Spiel wurde ja jetzt so als eines der besten der Fieber-Geschichte betitelt. Hast du dann nicht doch auch am Ende so ein bisschen stolz, da auch dein Teil zu beigetragen zu haben? Und ist das nicht was, wo du auch noch vielleicht dann doch an einem Abend mal bei einem Gläschen Rotwein oder alkoholfreiem Bier oder was auch immer dran denkst, was das da eigentlich war?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also bei einzelnen Spielen oder so geht mir das wirklich sehr, sehr selten so. Und auch dieses Spiel, muss ich wirklich sagen, das höre ich ja jetzt auch im Nachhinein immer öfters, was für ein tolles Spiel das war. Also man konzentriert sich da irgendwie auf ganz andere Sachen und man weiß nicht, man ist eigentlich froh, dass man es am Ende gewonnen hat. Also du hast, oder ihr habt ja gerade gehört, dass wir eigentlich einen anderen Gameplan hatten. Ich meine, wenn das Ding schief gegangen wäre, dann wüsste ich jetzt nicht genau. Ich glaube, dann wären wir alle nicht so lustig gewesen. Also so einzelne Spiele so hochjubeln oder so, das bin eigentlich nicht ich jetzt. Also wenn du jetzt mich persönlich fragst. Also, wenn die Leute das Spiel toll fanden, habe ich auch schon mal gesagt, wenn die Leute das Spiel toll fanden und da im privaten Bereich waren auch viele dabei, die gesagt haben, ganz tolles Spiel, da bin ich richtig nochmal zum Basketball-Fan geworden. Genau, finde ich natürlich toll, aber für mich persönlich jetzt ist jetzt gut, dass wir gewonnen haben.
Da muss ich bei so viel Pragmatismus, muss ich jetzt doch mal fragen, was mir vorhin noch durch den Kopf ging, wo hängt die Goldmedaille bei dir oder wo ist sie? Ist sie irgendwo aufgehängt oder ist sie schon irgendwo in der Schublade verschwunden, weil du sagst, okay, ist halt ein Sieg gewesen unter vielen und jetzt geht's weiter?
Ich muss zu Hause mal suchen.
Okay, das reicht als Antwort. Im Finale standet ihr ja dann der, muss man sagen, Trainerlegende Svetislav Pesic mit Serbien gegenüber. Ist das dann auch nochmal vielleicht aus Trainersicht ein besonderes Gefühl gewesen, wenn man diese Legende auch schlägt?
Nein, für mich nicht. Ich war mit dem schon im Urlaub. Der hat ja auch eine Historie beim Deutschen Basketballbund. Ja. Hat auch eines der größten Erfolge 1993 mit dem Sieg der Europameisterschaft. Der hat eine lange Karriere auch bei Bayern München gemacht. Alba Berlin hat er nach oben gebracht. Das habe ich schon gerade fast vergessen. Ich meine, der hat ja eigentlich mehr Alba Berlin wirklich hochgezogen und mit denen auch, ich glaube, den Kovac Cup gewonnen, etliche deutsche Meisterschaften.
Ja, ja.
Ich kenne den ganz, ganz lange. Nee, ich finde es eigentlich eher schön, wenn man solche Leute auf seinem Weg irgendwie wieder trifft. Und ich finde, das uns verbindet sehr, sehr viel Respekt, glaube ich, miteinander. Und das habe ich auch vor dem Finale, während des Finals und auch nach dem Finale gespürt. Also da war sehr, sehr viel Respekt, glaube ich, sein Respekt auch für unsere Arbeit und für unsere Mannschaft und auch unser Respekt, was er imstande zu leisten ist und wie er eine Mannschaft zusammenstellt und wie die spielen wollen und so. Also das war, ich finde es einfach schön, wenn man gegen solche Top-Leute generell spielt. Ob das jetzt für das Athletische ist oder jemand anders, ist mir eigentlich auch egal.
Ja, ja. Ich merke es ja an deinen Antworten, dass du, ich habe es gerade, glaube ich, schon mal gewählt, das Wort pragmatisch bist ziemlich. Ist das auch der Grund, warum du dann aus dem Trainerstab ausgewählt wurdest für die Halbzeitinterviews? Zumindest bei Magenta Sport warst du immer derjenige, der in der Halbzeit dann da Rede und Antwort gestanden ist, weil du ja da relativ unaufgeregt sprichst, oder habt ihr das ausgelost, wer da jetzt hin muss oder darf?
Eigentlich war die Idee, dass der Coach, der die Mannschaft vorbereitet, ins Halbzeitinterview geht. Das war natürlich dann ein bisschen schwieriger, wo wir weiter in den Gruppen und dann auch in die K.O.-Runde gegangen sind, weil dann alle drei quasi jeweils einen Teil übernommen hatten. Und dann hat dein Nebenmann hat natürlich dann, ich weiß jetzt nicht, frag ihn vielleicht mal, wer auf die komische Idee gekommen ist, dass Pervers immer zum Halbzeitinterview muss.
Ja, das war schon Gordy selber, aber ich habe das natürlich unterstützt, weil ich weiß,
so, dass du das gut machst. Der ist natürlich unantastbar, deswegen kann ich natürlich jetzt keine Kritik an Christoph üben. Danke nochmal dafür.
Ich weiß, dass du da begeistert bist. Aber da sind wir schon genau beim richtigen Thema, ja, nämlich beim Trainerteam. Ihr wart ja so vier unterschiedliche Typen in diesem Team zusammen. Wie findet man da zusammen? Wird es in irgendeiner Form von Gordy gesteuert oder ergibt sich das denn automatisch, dass jeder seine Stärken einbringt und das Gesamtpaket dann stimmt?
Das wäre wahrscheinlich eine gute Frage für Gordy. Jetzt aus meiner Sicht würde ich sagen, dass Gordy natürlich einen guten Job macht, diese unterschiedlichen Charaktere zusammenzusuchen und dann auch, ich sag mal, die Charaktere auch so lässt, wie sie sind. Also der versucht mich jetzt auch nicht zu ändern. Der versucht den Brad nicht zu ändern, sondern der Sebastian Gleim und auch der Jens, der für so diese analytischen Sachen dabei war, der lässt eigentlich jeden so, wie er ist. Und ich glaube, das ist einfach dann auch die große Stärke. Und dann kann man auch sich selber auch gut einbringen. Also man muss natürlich auch irgendwie was können und auf seinem Gebiet oder auf seiner Art und Weise irgendwie gut sein. Aber wie gesagt, das macht Gordy sehr gut und sucht sich natürlich da die passenden Mosaiksteinchen, dass am Ende auch das Trainerteam als Team funktioniert und dann auch ein gutes Bild abgibt.
Du hattest jetzt gerade gesagt, dass ihr euch das dann auch aufgeteilt habt, die drei verschiedenen Bereiche sozusagen. Was war das für eine Aufteilung? Genau. Wer hat da was gemacht?
Wir haben es dann so gemacht, dass ich immer für unsere Verteidigung zuständig war, quasi deren Offense, was sie laufen. Der Brad war immer für deren Verteidigung und unsere Offense zuständig und der Sebastian Gleim hat meistens das Personal gemacht. Aber das ist natürlich trotzdem manchmal so, überlappt das sich auch, weil zum Beispiel bei den Amerikanern kannte der Brad natürlich die Spieler schon besser, dann hat der ein bisschen mehr Personal gemacht, also. Aber wir haben uns das schon immer aufgeteilt, weil man hatte ja nur immer nur einen Tag Zeit, meist die Mannschaft vorzubereiten und ich sag mal, Coach auch ein vernünftiges Bild zu geben, Personal, wie wollen wir gegen die angreifen, welche Stärken haben die im Angriff, was wollen wir denen wegnehmen oder was können wir denen wegnehmen. Und es war dann schon gut, dass wir mehrere Leute hatten. Und Jens dann im Hintergrund, der noch so analytische Sachen immer mit beigetragen hat, also gesagt, hier, die schießen mehr Catch-and-Shoot-Dreier oder die schießen viel Pull-Up oder die spielen mehr Inside, mehr Fast-Break. Und der hat das immer mit den Zahlen dann belegt. Das war dann immer ganz gut.
Wie lange dauert das für dich dann, für so ein Spiel vorzubereiten? Oder wie viele Stunden sitzt du daran? Oder ist die ganze Nacht vor dem Spiel dann, wo du das noch durcharbeitest und die Videos
anschaust? Ja, wenn man nur einen Tag hat, ist schon die ganze Nacht. Man guckt dann, man konzentriert sich ja immer wirklich auf eine Mannschaft. Und wenn man dann zum Beispiel Viertelfinale, man weiß ja nicht, gegen wen man dann im Halbfinale spielt oder Halbfinale, man weiß ja nicht, gegen wen man im Finale dann spielt. Da muss man schon mal so ein paar Nachtstunden über sich hier gehen lassen. Also es sind dann schon mal so drei Spiele, würde ich mal sagen, Minimum, die man sich anguckt, damit man auch ein gutes Gefühl für den Gegner bekommt. Also dass man auch keinen Scheiß erzählt oder das da wird schon die Nacht zum Tag gemacht.
In den Kreisen der Nationalmannschaft wird ja immer wieder die großartige Teamchemie betont, ohne die solche Erfolge gar nicht möglich wären. Dabei geht es nicht nur um die Spieler, sondern um den ganzen Staff auch letztendlich, also alle ungefähr 30 Leute, die daran beteiligt waren. Wie nimmst du das wahr? Wie wichtig ist das für dich?
Ja, sehr wichtig. Also es gibt ja manchmal so Aussagen, dass man einen Bad Apple, egal in welcher Form man so noch ertragen kann, das gab es solche, also zu meiner Zeit wurde das immer so kommuniziert. Ich denke, heutzutage ist nicht mehr tragbar, egal in welcher Form, egal ob das ein Physiotherapeut ist, ob das ein Doktor ist, ob das vor der Presse, ob das bei der Teammanagement, also auch bei den Spielern, wenn dann so ein Quertreiber oder so ein Virus irgendwie da rumfleucht, der kann das Ganze schon zum Scheitern bringen. Man sieht ja, wie eng alles auch gerade auf dem Level zusammen ist. Und wenn man da Leute hat, die Energie klauen, sage ich mal, oder die den Fokus ablenken von den wichtigen Sachen, dann, also um kurz deine Frage zu beantworten, für mich ist es sehr, sehr wichtig. Also nicht nur jetzt. Also wenn man natürlich keine gute Mannschaft hat, man braucht diese außergewöhnlichen Spieler. Ist keine Frage. Also man kann sich jeden Erfolg angucken, 93, man kann sich die Bronzemedaille USA, also in Indianapolis, bei der Weltmeisterschaft mit Dirk Nowitzki, man hatte immer außergewöhnliche Spieler in diesen Mannschaften. Und diesmal hatten wir natürlich auch mit Dennis Schröder, Franz Wagner, Moritz Wagner natürlich auch, Daniel Theis, wir hatten außergewöhnliche Spieler. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, weil am Ende zählen natürlich auch die restlichen Spieler dazu, aber man braucht diese außergewöhnlichen Jungs, die einen quasi dann auch in diese Region von Medaillen oder was reinbringen.
Jetzt, Dennis hat das ja auch mehrfach so gesagt, dass das so das beste Team war, in dem er je gespielt hat. Würdest du das vielleicht auch sagen, dass das so das beste Team war, auch jetzt ohne jetzt deinen vorherigen Teams oder zukünftigen Teams jetzt irgendwie zu nahe zu treten, aber dass einfach jetzt, weil alles so gut zusammengekommen ist, inklusive also im Zwölfer-Team auf dem Court, aber auch drumherum, dass das schon wirklich so das beste Team war und dass sie deswegen auch Weltmeister geworden sind?
Das war schon, ich meine am Ende, ich mag ja diese Superlativen nicht, ja, der Beste, das, dies. Ich denke, okay, ich denke, das war schon ein tolles Team. Also von den einzelnen Spielern her, wenn man guckt, was für Möglichkeiten wir gehabt haben, Werfer, Athletik, Picks, wie der Coach es immer sagt, also so Worker, also so Hustle-Guys, Glue-Guys, wir haben Erfahrung gehabt, wir haben Jungs auf der Bench gehabt, die die kaum gespielt haben, die immer ihr Training gemacht haben, die immer bereit waren, sofort zu spielen. Das war mit Sicherheit schon eines der besseren Teams. Also das kann man schon so sagen.
Und dann ja auch das Trainerteam oder zumindest das Trainerduo auch eine glückliche Konstellation mit Gordy, weil Gordy kennst du schon seit mehreren Jahren. Ihr habt schon in Frankfurt zusammen gearbeitet, als er da Head Coach war. Beschreib mal Gordy in deinen Worten. Was ist das für ein Typ?
Der macht einfach vieles richtig. Ich meine, der ist handwerklich einfach unheimlich stark. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also im Umgang mit den Spielern sieht man ja, also wenn es einer schafft, eine Mannschaft zusammenzubringen, manchmal geht das einfach gar nicht von den Charakteren her, dann schafft er es natürlich auch nicht. Aber wenn einer es schaffen sollte, also die ich so kenne, dann ist er das, also eine Mannschaft zusammenzubringen und also dass die am Ende auch so als Team spielen. Ich sag mal, basketballerisch hat alles Hand und Fuß, was er macht. Also da gibt's, ich meine, wir lachen schon immer, wie viele Meetings wir immer vor den Trainingseinheiten und vor den Spielen haben, weil alles besprochen wird. Da wird also nichts irgendwie, egal ob die Zone spielen, dann reden wir eine Stunde lang, was für eine Zone Offense wir spielen wollen. Brauchen wir eine Zone? Müssen wir irgendwie Junk Defense spielen? Welche Konstellationen stehen auf dem Feld? Muss der mehr spielen? Wer kann? Also da wird eigentlich alles besprochen. Aber ich denke, gerade auf dem Level ist halt das Entscheidende, wie er mit den Spielern umgeht. Und das ist halt, das macht er wie kein Zweiter. Und das sieht man ja auch. Also ich habe von Dennis Schröder früher immer Sachen gehört, keine Ahnung, also die möchte ich gar nicht hören, nichts was gesagt. Und der hat sich jetzt in der Zeit, wo ich da war, also ich kann kaum, ich wüsste gar nicht, was ich negativ sagen sollte. Also der hat sich im Training, in den Spielen, im Umgang, also, und das muss man erstmal auch, ich weiß nicht, vielleicht ist auch erwachsen geworden oder älter geworden, man hat auch ein bisschen mehr Erfahrung dann hinterher, aber ich glaube schon, dass als Gordy ihn zum Kapitän gemacht hat, das hat ja auch am Ende ein Risiko, aber das ist am Ende für beide Seiten, ist das am Ende eine Win-Win-Situation gewesen.
Ja, man hat es wahrscheinlich am offensichtlichsten gesehen, auch alle, als eben dieser eine Streit dazwischen zwischen Daniel und Dennis war in dem einen Spiel. Ne? Das ist, also das hat er ja auch versucht nicht zu moderieren, sondern ganz klar auch gesagt, was er davon hält, oder man hat es gesehen und dann auch seine Art des Coachings da gezeigt.
Ja, das ist Gordys Stärke ja auch. Also der ist jetzt nicht, die haben sich ja gestritten in der Auszeit oder die haben einen Wortwechsel gehabt und dann ist Gordy ja nicht jemand, der dann sofort dazwischen geht und hinsetzen, sondern der hat erstmal abgewartet, dass sich das vielleicht von alleine löst und dann, wo die Auszeit zu Ende ist, hat er gesagt, okay, jetzt mal hinsetzen, weil wir wollten jetzt nochmal irgendwie einen Satz hier miteinander reden. Aber wie gesagt, das ist auch seine Stärke. Also es ist nicht so, dass er dass es immer nur Ringelpiez mit Anfassen ist und alles ist immer Friede, Feuer, Eierkuchen, sondern Gordy spricht schon auch Dinge an, aber er hat trotzdem eine Art, jetzt die Leute nicht, der hat eine Art, die Leute nicht runterzuputzen oder so, sondern er nimmt sie am Ende immer mit. Er sagt schon, was ihm nicht passt, aber so wie ich es jetzt auch verstanden habe, hat er sich dann ja auch nochmal bei Dennis irgendwie dafür entschuldigt. Vielleicht hat Dennis sich auch bei ihm entschuldigt, ich habe keine Ahnung, ich war jetzt nicht dabei, aber man hat gesehen am Ende, dass Dennis, als er wieder aufs Feld gegangen ist, im zweiten Viertel sehr mannschaftsdienlich, sehr stark verteidigt hat, den Ball bewegt hat, auch, ich sag mal, wenn er die Chance hatte, selber zu scoren, auch gescored hat. Also für mich war damit sowieso die Geschichte sofort vorbei, weil er hätte auch in dem Moment vielleicht irgendwie so eine Reaktion zeigen können, ich sag mal, jeden Ball draufschmeißen oder lustlos irgendwie so durch die Gegend joggen können. Hat er nicht getan, deswegen war für mich das Ding direkt danach auch gegessen.
Was würde Gordy denn bei der gleichen Frage über dich sagen? Was schätzt er an dir, was glaubst du?
Da musst du ihn natürlich fragen, aber ja, ich denke, er mag meine, nein, aber okay, musst du ihn fragen. Ich denke, er mag meine Toughness und er mag einfach meine Leidenschaft für das, was ich mache. Und ich glaube, vielleicht mein Pragmatismus und dass ich natürlich nicht so sehr über mich selber, also dass ich mir selber jetzt nicht so wichtig bin. Also ich muss mich da jetzt nicht in den Vordergrund stellen oder irgendwas, sondern ich denke, er mag mein Toughness. Also ich arbeite gerne in der Halle, ich arbeite sowieso gerne. Ich denke, er kann sich auf mich verlassen, wenn er mir irgendwelche Aufgaben gibt. Und auch den Spielern gegenüber, denke ich, kann ich mich ganz gut behaupten. Ich denke, die haben alle Respekt vor mir und das ist halt in so einem Konstrukt natürlich auch wichtig.
Man hört es ja auch an vielen Stellen. Du bist ja nicht nur eben in der Nationalmannschaft Co-Trainer, sondern auch bei den Skyliners. Ich selber kenne hier Spieler noch, die auch mal unter dir trainiert haben in der Jugend. Also dein Ruf eilt dir ja voraus. Positiv gesehen. Wir werden sicherlich gleich auch nochmal drüber sprechen. Du hast vorhin schon so ein bisschen so durchblicken lassen, dass du jedes Spiel wie ich gleich angehst. Und du hast es mir auch irgendwie, wir haben uns in Frankfurt mal unterhalten, da hatte ich dich durch Zufall getroffen in der Halle, dass es keinen Unterschied für dich macht, ob du dich auf einen WM-Finale oder jetzt in dem Falle aktuellen Pro-A-Saisonspiel vorbereitest. Ist da wirklich kein Unterschied innerlich? Fühlt sich das nicht anders an?
Naja, wenn ich jetzt sage, es fühlt sich nicht anders an, dann kommt Shitstorm, Pervers, meint, er ist der Größte irgendwie und kann alles beeinflussen. Nee, ich meine, am Ende, man muss ja auch eine gewisse Routine in seinen Abläufen haben. Und ich habe das jetzt, mit Sicherheit haben andere Coaches das auch, der Gordia ist mit Sicherheit auch. Man hat Routinen in seinen Abläufen und ob ich jetzt Paderborn vorbereite oder die Serben, der Ablauf, wie ich das mache, bleibt eigentlich immer gleich. Dass man natürlich, dass das natürlich ein anderes Gefühl ist, irgendwie, wenn man jetzt im WM-Finale steht oder jetzt in der Pro A. Aber wie gesagt, ich habe das versucht, auch schon als Spieler früher, auszublenden. Also egal, ob ich jetzt vor 10.000 Zuschauern spiele oder vor 500. Also das vor 500 kann auch total unangenehm sein. Also wenn man in einer kleinen Halle spielt, das kann super unangenehm sein. das kann auch einfach ein geiles Gefühl sein vor 10 oder 15. Ich habe mal in Griechenland vor 15.000 gespielt. Wenn man im Spiel selber ist, man kriegt das gar nicht so mit. Also das ist gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie diese 15.000 so spüre oder so. Das ist gar nicht so, sondern man muss sich ja auf seine Sache da irgendwie konzentrieren. Deswegen, ich habe Routinen, die wahrscheinlich auch jeder Coach hat und die versucht man so abzuarbeiten. Und egal, ob das jetzt um Gold geht oder um hoffentlich ein Spiel zu gewinnen in der Pro A.
Du hast es jetzt gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Hast selbst gespielt und zum Basketball gekommen bist du, das habe ich gelesen, über deinen Vater in Osnabrück, der wohl ja mit 10 war und auch Manager und ein Team, auch die Osnabrücker Giants, von der Bezirksliga in die erste Bundesliga geführt hat. Ist ja auch, also scheint auch einen Basketball gelebt zu haben. War der dann auch so ein bisschen so das Vorbild für dich und wann hat der dich dann so richtig damit infiziert mit dem Basketballvirus?
Ja, Vorbild ist ein bisschen schwierig, weil mein Vater war Fußballer. Also ich war eigentlich mehr auf dem Fußballplatz und ich war eigentlich selber mehr Fußballer. Also ich glaube, ich bin auch ein besserer Fußballer als Basketballer gewesen, aber das ist jetzt mal ein anderes Thema, das kann man ja hinterher immer schön sagen. Ich habe Fußball gespielt, Tennis gespielt und mein Vater, der hat so eine Basketballmannschaft halt von der untersten Liga in die erste Liga gebracht und ich war halt mein Vater war auch jeden zweiten Abend da auch beim Training und ich natürlich als kleiner Stöpskin war natürlich auch da, hab dann immer auf den Seitenkorb geklickert, hab den Ball immer auf der Bank gedribbelt, bis die Leute wahnsinnig gemacht habe. Ich weiß nicht, wer schon mal auf der Bank gesessen hat und da dribbelt einer den Ball, dem würdest du am liebsten in die nächste Mülltonne stopfen, aber ja, das war dann, man hat dann immer so ein bisschen weiter geklickert, wir haben zu Hause, haben wir einen richtigen Korb gehabt, richtig mit Brett, richtige Höhe und dann einen so für mich an die Wand genagelt, der hatte dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie hoch der war, vielleicht 2 Meter oder so. Und mein Bruder hat auch Basketball gespielt. Ja, dann ging das eigentlich immer so weiter. Also ich habe gar nicht so organisiert zu Anfang Basketball gespielt. Bei uns in damals war das TV Bissendorf. Da gab es am Ende nur eine B-Jugend weiblich. Frag mich jetzt bitte nicht, warum es nur eine B-Jugend weiblich gab. Aber ich habe dann so mit 10, 11, 12 Jahren da schon immer mittrainiert, weil mein Vater gesagt hat, hier, du machst einfach da ein bisschen mit. Ist am Ende auch Basketball. Auch unser damaliger Amerikaner Sheldon Anderson, der hat diese B-Jugend weiblich trainiert. Mein Vater wollte halt, dass ich bei den, ich sag mal in Anführungsstrichen, besten Trainer irgendwie da Unterricht nehme, individuell, und habe halt bei denen immer mittrainiert. Also das war jetzt gar nicht so eine, okay, der spielt bei der U8, bei der U9, bei der U10, sondern das gab's gar nicht. Sondern ich habe da eigentlich nur mittrainiert, mitspielen konnte ich da ja nicht. Und dann war das erste Mal, wo ich so, ich sag mal, mehr organisiert gespielt habe, war beim Osnabrücker Sportclub in der C-Jugend, ja.
Cool. Du bist ja dann trotzdem in Anführungsstrichen Profispieler geworden und sogar Nationalspieler. In unseren Statistiken stehen 12 offizielle Länderspiele. Wir kommen zu unserer
beliebten, Hände über Kopf zusammen.
Zu unserer beliebten Frage, ob du dich noch an das allererste erinnerst.
Nee, tue ich nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß natürlich auch, ist auch immer wichtig, dass man Nationalspieler ist und so, aber ich selber, wenn mich zum Beispiel jemand fragt, ich hake das auch immer halb so ein bisschen mehr ab. Ja, ich habe Nationalmannschaft gespielt, ein paar Spiele gemacht und so, aber ich finde halt, Nationalmannschaft gehört halt auch eine Meisterschaft dazu. Da gehören, keine Ahnung, da gehört immer ein bisschen mehr dazu. Also wenn man, ich würde auch nicht sagen, wenn ich jetzt irgendwie 3 NBA-Spiele gemacht habe, dass ich ein NBA-Spieler bin. Ja, okay. Also für mich ist das war eine schöne Zeit. Ich habe bei irgendeiner Qualifikation mitgemacht, aber frage mich jetzt nicht mehr, ob das Europameisterschaft oder Weltmeisterschaftsqualifikation war. Da habe ich mitgespielt. Aber ich hab halt am Ende, also das jetzt ohne zu sagen, dass ich jetzt ein toller Spieler war, ich habe mich halt relativ früh am Knie verletzt und musste meine Karriere beenden, also mit 27. Deswegen, das hat mir so ein bisschen so einen Strich, glaube ich, dadurch die Rechnung gemacht.
Für unsere interessierten Hörer sage ich es trotzdem noch einmal, auch das wird dich nicht stören. Es war am 5. November 1994 in Bielefeld, ausgerechnet als Osnabrücker, in Bielefeld gegen Litauen. Ihr habt mit 80-86 verloren und da hast du nicht gescored. Zu deiner Ehrenrettung darf ich aber sagen, dass du wenige Tage später dann in Athen gegen Griechenland 17 Punkte erzielt hast, dein bis heute bestes Scoring-Ergebnis. Nur für die Chronistenpflicht.
Gut, dass du das nochmal erwähnt hast.
Jawohl.
Sonst hätte ich jetzt den Podcast beendet.
Puh. Aber das letzte war dann wegen der Verletzung, das letzte Länderspiel, oder wurdest du einfach dann nicht nominiert? Also du hast wahrscheinlich noch länger gespielt als Profi, als oder dann.
Nee, ich habe mit, ich weiß gar nicht, wann diese Spiele waren, aber mit 27, das müsste quasi direkt danach gewesen sein, bin ich dann, ich konnte nicht mehr spielen. Also ich konnte gar nicht mehr laufen.
Ja. Also, okay, also das war
da musste ich, also ich glaube, das war 98 musste meine, war vorbei. Habe ich kein Spiel mehr gemacht, kein Training, nichts mehr.
Auch ein krasser Bruch dann.
Ja, auf jeden Fall. Also da wusste ich noch gar nicht, was jetzt, also die Ärzte haben mir zu Anfang gesagt, dass ich nach 10 Tagen wieder in der Halle stehen könnte, aber das war, dem war gar nicht so. Ich habe sehr, sehr lange damit rumhantiert, um überhaupt wieder normal gehen zu können. Das war eine ganz komische Geschichte. Also am Basketballspielen war da gar nicht zu denken. Ich habe ja eigentlich wirklich eher mehr über den Alltag mir Sorgen gemacht. Und wenn man mich heutzutage sieht, ihr habt mich ja gesehen, wie ich da herlaufe, das ist ja mehr schrecklich als, keine Ahnung. Also
es sieht unrund aus.
Leider. Könnte man so sagen, ja.
Wie schnell war dann klar, dass du schon wieder in der Halle stehst, aber eben in dieser anderen Position als Trainer und nicht mehr als Spieler?
Ach, das war gar nicht so klar. Also bei mir war eigentlich eher das Problem, dass ich so lange Reha machen musste. Ich habe 3 Jahre Rehabilitation gemacht und der damalige Trainer in Bonn, der Bruno Soce, der hat mich quasi einfach als Assistant Coach dann mit in die Mannschaft genommen und ich konnte quasi zusätzlich noch meine Reha machen. Also der Petra Krunic ist ja auch vielen bekannt.
Ja.
Der war Assistant Coach bei Bruno und bei mir dann hinterher und dann konnte ich jetzt quasi als zweiter Assistant Coach, musste auch schon alles machen, also Teams vorbereiten, Individualtraining, Drills machen und so, also das, was ich jetzt eigentlich heute auch noch mache, aber hatte trotzdem noch genügend Zeit für meine Reha.
Du hast dann ja während deiner Karriere als Spieler und als Trainer schon unglaublich viele verschiedene Situationen erlebt, also eigentlich alles, was man sich so denken kann. Wie sehr hilft dir das, wenn du jetzt Spieler hast, die gerade vielleicht durch ähnliche Dinge gehen müssen oder Trainerkollegen, die in einer ähnlichen Situation sind? Sind dann solche Erfahrungen für dich abrufbar und auch anwendbar?
Ich würde sagen schon. Man doch, auf jeden Fall. Also wenn ich dann auch mal gefragt werde oder wenn ich Leute habe, dann auf jeden Fall. Ich habe schon sehr, sehr viele unterschiedliche Situationen gehabt. Also Erfolg, Misserfolg. Wie geht man damit um? Würde ich auf jeden Fall sagen. Also gerade auch als Spieler. Also meine Karriere ging jetzt auch nicht steil bergauf die ganze Zeit, sondern da gab es auch Auf und Abs. Und um die zu bewältigen, da kann ich schon den einen oder anderen Tipp geben.
Okay, ich weiß ja, dass du ein meinungsstarker Mensch bist. Auch als Spieler hast du ja gern das Geschehen mitbestimmt. Nicht umsonst hast du den Spitznamen Feldherr in Bonn bei den Telekom Baskets bis heute. Wie schwer
fällt. Okay, damit ist der Podcast beendet. Ich danke euch. Vielen lieben Dank. Das war klar, das dass wieder die alten Kamellen rausgeholt werden. Danke nochmal, Christoph.
Nur als Überleitung.
Ist doch auch nicht mit nach Hause. Danke.
Ist doch auch eine Auszeichnung. Wie schwer fällt es dir denn manchmal, dich zurückzunehmen und möglicherweise was zu akzeptieren, was du selber anders gemacht hättest? Das ist ja gerade als Assistant Coach mit Head Coach Erfahrung vielleicht nicht immer ganz leicht.
Das ist eine gemeine Frage. Ja, man muss schon einen Weg am Ende mit dem Head Coach finden. Also es geht ja nicht um mich in dem Sinne, sondern man soll ja dem Head Coach assistieren und man muss quasi da Wege finden, den Coach auf der einen Seite zu unterstützen und auf der anderen Seite aber auch Dinge anzusprechen, die vielleicht nicht so gut sind und die er in dem Moment vielleicht gar nicht so sieht. Aber da gehört halt ein Vertrauensverhältnis zu und wie ich das vorhin schon gesagt habe, deswegen klappt das bei Gordy und bei mir wahrscheinlich so gut, weil da ist auch ein sehr, sehr viel Respekt. Wie gesagt, er lässt mich so, wie ich bin. Er ist auch immer jemand, der das einfordert, also dass man jetzt nicht immer die ganze Zeit so, ja, nee, super, ja, das müssen wir genauso machen, nee, spitze, sondern er will auch quasi auch diese konträre Meinung hören, wenn man eine andere Meinung hat. Wenn man natürlich die gleiche Meinung hat, dann sagt man natürlich, ja, ist super, lass uns so machen, aber wie gesagt, da muss man, wenn man Leute nicht kennt, muss man natürlich ein bisschen aufpassen, aber deswegen hat Gordy mich ja auch zur Nationalmannschaft geholt, weil er genau das gesucht hat, also dass er jemanden hat, dem er voll vertrauen kann, der in so Stresssituationen, die in so einem Turnier natürlich entstehen, schnell Lösungen findet und dass man jetzt nicht Dinge erstmal eine halbe Stunde in der Auszeit diskutieren muss, sondern man sagt, das muss jetzt passieren und dann sagt er, okay, fuck, weil man einfach eine ähnliche Philosophie hat. Man kann natürlich trotzdem das noch so ein bisschen ausweiten, sage ich mal, aber man muss schon irgendwie im Kern eine ähnliche Meinung oder eine ähnliche, ja, wie sagt man das, ähnliche Gedanken haben.
Man merkt jetzt gerade, dass dieses Feldherr-Wort dir nicht so gefällt. Wir nehmen es auch nicht nochmal, den Spitznamen nicht nochmal in den Mund. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, du bist wahrscheinlich auch heute anders als damals geworden und auch hast dich ja als Mensch verändert. Vielleicht auch so einen Prozess durchgemacht, wie du jetzt gerade sagtest, den Dennis durchgemacht hat. Merkst du das selbst so? Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier erwähnen darf, aber wir hatten auch drüber gesprochen. Also, ich bin selbst jetzt vor kurzem Vater geworden, merk noch gar nicht so sehr die Veränderung. Wir hatten aber auch mal drüber gesprochen, dass dein Kind dich auch ein bisschen verändert und ein bisschen so den Blickwinkel aufs Leben vielleicht verändert hat. Ist das was den Menschen Klaus Pervers dann auch ein bisschen hat weiter reifen lassen?
Auf jeden Fall. Ich denke, wir alle, also dann nehme ich mich jetzt gar nicht, das ist du, Christoph, egal wer es ist, ob es Dennis Schröder, auch Gordon Herbert, man wächst mit seinen Aufgaben, egal, man wächst mit den Erlebnissen, die man hat in seinem Leben, schon als kleines Kind, als Spieler, als Coach, da gibt es so viele Situationen in der Schule, in Amerika, beim Austausch, ich kann mich an so viele Sachen dran erinnern, wo man einfach sich entscheiden muss, geht mir jetzt den Weg oder geht mir jetzt den Weg. Mit so einer Verletzung umzugehen, die auf einmal dein Karriereende bedeutet. Das sind so viele unterschiedliche Sachen, die da auf einen zukommen und man muss irgendwie Wege finden. Und heutzutage, man muss flexibel sein, die Gesellschaft ändert sich. Früher war der Headcoach unangetastet, was der gesagt hat, wurde sofort gemacht. Naja, heutzutage muss man sich das eher erarbeiten, man muss die Spieler managen, man muss den Club managen, man muss Leute im Hintergrund managen, das ist alles sehr fragil, die Leute werden, viele Leute haben ein größeres Ego, sie wollen Beachtung haben, sie wollen, es gibt Social Media, es sind viele Sachen, die auf einen einpassen und man muss sich auf viele Dinge irgendwie einstellen, wenn man jetzt auch gerade, wenn man jetzt ein wenn man ein Kind hat, ist das halt nochmal eine, die zeigt einem viele Dinge auf irgendwie, die man auch falsch machen kann oder wo man sich unter Kontrolle haben muss, wo man von der Zeit her, von der Geduld her, von der Eitelkeit her, gibt es viele Sachen, die einen aber auch weiterbringen am Ende. Also man muss es einfach nur auch zulassen. Aber manchmal, wenn man jung ist, dann will man natürlich hart sein und man, also bei mir war es vielleicht so und man lässt Dinge einfach gar nicht zu, ja, also und von daher, das ist alles, was im Leben passiert, wenn man, es ist gut, wenn man Dinge zulässt und wenn man auch aus Dingen lernt, also nicht einfach sagt, ja, so ist es jetzt oder ja. Es ist gut, wenn man lernt und Kinder bringen einen auf jeden Fall dazu, Dinge auch wieder neu zu lernen oder generell zu lernen.
Ein kleiner signifikanter Sprung scheint auch passiert zu sein zwischen letztem Jahr und diesem Jahr. Ich glaube, das kam von Christoph recherchiert, dass auf dem Eurobasket Bronzemedaillenfoto, was es gibt, oder auf den meisten Fotos, stehst du da mit relativ ernster Miene noch, so dein Markenzeichen in Anführungsstrichen gewesen und jetzt dieses Jahr bei den WM-Fotos, dann sieht man auch ein Grinsen auf deinem Gesicht. Also auch da ist was zwischen passiert in den 12 Monaten.
Ja, weiß ich nicht. Grinsen, also wir haben viele...
Ich habe es Schmunzeln
genannt. Also Schmunzeln. In anderen Interviews jetzt, das wurde dann auch immer thematisiert, dass ich dann irgendwie so ein ernstes Gesicht mache. Ich finde, sowas ist fast uninteressant. Also wir haben das Ding gewonnen. Und wer da jetzt irgendwie lustig ist oder wer nicht, ich finde, das ist, da freuen sich, die sollen sich lieber über die, ich weiß gar nicht, wie viele 29 anderen, die da sich freuen wie Bolle, sollen sich lieber über die irgendwie unterhalten, anstatt über den einen, der, ich sag mal, einfach einen neutralen Gesichtsausdruck macht. Also,
das war ja auch nicht böse gemeint. Trotzdem habe ich noch, ich persönlich habe eine Szene aus der Kabine im Gedächtnis nach dem Finale. Riesenjubel und dann wurden die ganzen einzelnen Staffteile dann halt da vorne gerufen und von dir wurde halt von der kompletten Mannschaft ein Lachen gefordert und da hast selbst du dich dann erweichen lassen und herzlich gelacht und da war der Jubel noch größer. Aber das sind doch dann auch schöne Szenen, oder? Das gefällt dir doch dann auch, oder nicht?
Auf jeden Fall, deswegen, also jeder, der mich kennt, ich meine, wir sind ja von Hamburg zurückgefahren, irgendwie 4-5 Stunden. Da haben wir auch ein bisschen ein paar Lacher irgendwie gehabt.
Definitiv.
Ich bin ja gar nicht so. also hier auch, wenn du hier Leute im Training fragst, ich bin gar nicht so hier all business oder so, ja, also ich lache eigentlich ganz gerne und ich mache auch gerne auch irgendwie Blödsinn.
Ja.
Damals war das in der Kabine, das war, weil ich das Wort fuck so gerne sage, da haben die halt alle eingefordert, dass ich quasi nochmal so fuck sage. Und dann sind sie alle still gewesen, dann habe ich halt, ich meine, wir sind ja Weltmeister geworden, die Jungs, die haben sich richtig reingekniet, die haben alles gemacht, was ich irgendwie von denen wollte. Da habe ich mich halt breitschlagen lassen und dann habe ich halt dieses fuck einmal ja, genau, gesagt und dann haben sich alle gefreut. Und das hat mich natürlich dann auch gefreut, also mein Gott. Also, ja, das war schon alles okay. Also,
war schon alles okay, ist ein gutes Fazit der WM. Wenn wir da mal ein Stück von weggehen und nochmal ein bisschen auch auf deinen anderen Job. Du sitzt ja jetzt gerade auch im Office, weil du natürlich jetzt nach der WM keine Pause hast, sondern sofort weitermachst in deinem, in Anführungsstrichen, normalen Job, nenne ich ihn jetzt mal. Da lag ja dieses Jahr dann auch so ein bisschen Freud und Leid nebeneinander, muss man sagen. Also ich meine, einerseits der Weltmeistertitel und andererseits davor der Abstieg mit den Skyliners in die zweite Bundesliga. Da warst du am Ende Interims-Headcoach, also dann doch auch in dieser vielleicht nicht so ganz gern gewollten Headcoach-Rolle. Es war schon auch ein bisschen Achterbahn der Gefühle wahrscheinlich, auch trotzdem für dich, oder?
Ja, da war natürlich auch noch ein bisschen Zeit dazwischen, zwischen den beiden Sachen, aber das, also der Abstieg, der hat mir schon wehgetan. Also das war schon eine Sache, die habe ich mir schon irgendwie anders vorgestellt. Ich meine, am Ende haben wir ja, ich denke, auch noch mal ganz guten Basketball gespielt und auch ein paar Spiele gewonnen mit der Truppe, aber es hat dann am Ende nicht gereicht, aber auch da, man muss halt, ja, man muss vorher seine Hausaufgaben machen, man kann dann nicht überrascht sein, wenn man dann auf einmal so abgestiegen ist, also ich, wenn man am Ende nochmal irgendwie aus 11 Spielen irgendwie 7-8 gewinnen muss, also die Wahrscheinlichkeit, wie groß ist die, ja, also wir haben nochmal alles probiert, alles nochmal in die Waagschale geschmissen, denke ich, haben wir auch nochmal die Zuschauer begeistert und auch nochmal, wir haben ja fast nochmal eine Chance gehabt, in der Liga zu bleiben. Aber wenn das dann auch vorbei ist, ist es dann auch vorbei. Also wie gesagt, im Guten wie im Schlechten. Also ich kann jetzt auch nicht 3 Jahre da hinterher weinen oder was. Man muss das akzeptieren und dann muss man sehen, dass man sich auf die kommende Aufgabe wieder neu vorbereitet und dann geht es da weiter. Da gibt es keinen. Wenn das vorbei ist, genauso wie wenn man gewonnen hat oder wenn man verloren hat. Das ist beides das Gleiche. Das ist ja das Schöne im Sport. Wenn man verloren hat, kann man sich, wenn man dann die Chance hat, neu zu spielen, egal in welcher Liga, man kann sich ja noch vorbereiten, man kann wieder aufsteigen, man kann sich wieder neu präsentieren. Leider ist es auch so, wenn man was gewonnen hat, kann man leider auch in der nächsten Maßnahme, wie bei der Nationalmannschaft, man kann auch wieder verlieren. Also
ja, ja.
Da muss man sich auch wieder neu vorbereiten, neu fokussieren, um ich sag mal, ich werde jetzt nicht sagen, so ein Level zu halten, aber ich sag mal, in diesen Regionen zu bleiben. Also das ist ja keine Frage im Sport.
Ja. Aber es war schon trotzdem so, dass du das auch eher in Anführungsstrichen wieder, ich sag heute sehr oft in Anführungsstrichen, aus der eher zweiten Reihe machen wolltest. Also du bist nicht Headcoach geblieben, sondern bist jetzt dann auch in der Pro A wieder in die Co-Trainer-Rolle zurückgewechselt. Warum? Also ist das nach wie vor so, dass du lieber Co-Trainer als Headcoach bist?
Da bin ich jetzt auch öfters gefragt worden. Also früher habe ich es immer so ein bisschen verneint, habe immer gesagt, auf keinen Fall. Jetzt würde ich es wahrscheinlich nicht mehr so verneinen. Also sag niemals nie. Also früher hätte ich immer so gesagt, nee, ich will nie Headcoach werden. Heutzutage würde ich das wahrscheinlich eher so ein bisschen relativieren. Aber auch dadurch, dass wir jetzt zur Weltmeisterschaft gefahren sind, das hätte halt hier auch nicht gepasst. Also wenn du eine neue Mannschaft aufbauen willst und bist dann erstmal die ersten anderthalb Monate da weg, also das kam, ich glaube, für den Club auch nicht in Frage. Von daher war das in dem Moment auch kein Thema.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns hier in der Liga dann mal sehen. Ich mache ab und zu Hallensprecher hier bei Phoenix Hagen in der Pro A. Ich hoffe, dass ich das Heimspiel, ich wechsle mich da ab mit jemand anders, dass ich das Heimspiel dann gegen euch hier bekomme, dass wir uns dann da sehen. Zumindest das eine Jahr, wo ihr
da... Würde mich auch freuen. Hagen ist ja immer ein sehr heißes Wasser. Da ist ja immer eine super Stimmung.
Ja.
Das kenne ich ja noch aus der Bundesliga. Also selbst wo ich habe ja, das ist ja immer noch ehemals Ischlandhalle, wo ich selber gespielt habe.
Ja.
Heißt
jetzt auch wieder Ischlandhalle sogar, ja.
Nee, aber das ist heißes Pflaster da, deswegen,
ja.
Ich freue mich schon
drauf. Ja. Das zum Thema Lautstärke vorhin, ne? Also es gibt auch kleinere Hallen, wo es dann richtig laut sein kann, ja.
Auf jeden Fall, ja.
Bist jetzt ja seit 2008 in Frankfurt, das ist schon eine lange Zeit, also 15 Jahre. Siehst du dich überhaupt nochmal bei einem anderen Verein oder ist das, sagst du, das ist hier, da habe ich mich jetzt so gut eingelebt und mir gefällt die Arbeit hier so gut, dass. Ist jetzt auch eine gemeine Frage in so einem Business natürlich, aber könntest du es auch vorstellen, da am Ende, bis zum Ende zu bleiben, bis du nicht mehr Trainer sein willst?
Ja, das Ding ist ja, ich bin ja auch hier hingekommen, weil wir waren früher, ich meine, das ist ja mal so, wenn man über die alten Zeiten redet, das ist ja mal so ein bisschen albern, aber wir waren früher immer in den Playoffs. Wir haben quasi immer Top 4 gespielt, also die ersten 3-4 Jahre, wo ich hier war, immer Top 4 gespielt im Pokal. Und wir haben international gespielt. Und das waren eigentlich immer drei Sachen, die mir ganz zu Anfang immer wichtig waren. Also, dass man quasi im Basketball Deutschland stattfindet. Das heißt, man ist in Playoffs. Man findet statt im Pokal. Das heißt, man spielt Halbfinale oder Finale. Und man spielt halt international. Das hat sich auch in den anderen Jahren hat sich das, wir haben ja hier auch diesen FIBA Euro Cup gewonnen. Wir waren öfters in den Playoffs. Wir haben international auch gespielt, wir waren im Eurocup unterwegs, also das war eigentlich auch immer okay. Ich meine, das hat sich jetzt in den letzten Jahren leider so ein bisschen nach unten entwickelt, aber das muss auch nichts heißen. Also ich bin auch jemand, der nicht nur in den guten Zeiten zu einem Verein steht oder zu einem Club steht, sondern auch in den schlechten Zeiten, weil, wie ich schon gerade gesagt habe, man kann auch hier, man kann auch mit der Pro A, man kann auch da, wenn man da die richtig spielt und die Zuschauer so ein bisschen mit begeistern kann und mit gutem Basketball, da kann man auch wieder einen Weg rausfinden. Und meine Familie ist hier, meine Tochter ist hier geboren, meine Frau, die arbeitet hier als Ärztin. Wir sind erstmal hier so ein bisschen, ich möchte nicht sagen gebunden, das heißt aber nicht, dass ich jetzt für immer sage, ich werde hier in Frankfurt beerdigt. Ja, also das will ich jetzt auch nicht sagen. Aber erstmal würde ich schon meinen Platz hier bei den Pfaffhaus Skyliners sehen.
Wenn man so ein bisschen über dich recherchiert, stößt man irgendwann auf das Thema Golfen. Du hast während deiner Zeit mal ein bisschen intensiver oder vielleicht auch mehr als ein bisschen intensiver Golf gespielt. Wie ist denn aktuell dein Handicap?
Ja, dadurch, dass mein Bein wirklich oder mein Knie richtig schlecht ist, ist mein Handicap leider jetzt nicht besonders gut. Ich hatte mal ein Handicap von, ich glaube, man musste so 5,4 haben, um so Teaching Pro zu werden. Und ich habe mich so weit runtergespielt gehabt. Aber ich glaube jetzt, wenn man länger nicht spielt, dann wird man so hochgestuft. Ich glaube auch ich bin ja immer noch Mitglied beim Golfclub, in Golfclub Schloss Miel ist das, in der Nähe von Rheinbach. Da steht, glaube ich, die 8.
Wow, das ist ja schon bemerkenswert. Wie hat das denn bei dir mit diesem ganzen Drumherum vom Golfen gepasst? Also vielleicht vorurteilsmäßig, aber diese übliche Golfklientel ist ja dann wahrscheinlich eher nicht so dein Fall, oder? Also es geht dir ums Spiel, sage ich mal, ne? Es geht dir ums Spiel.
Ja, nee, aber genau. Also auch da wiederum hat mich eigentlich gar nicht. Man trifft natürlich auch manchmal so auf bestimmte Leute, aber da versuche ich mich gar nicht mit. Ich erfreue mich an dem Spiel, sage ich mal, versuche mich da auch, mich selber zu konzentrieren. Hab dann meine zwei, drei Golf-Buddies, mit denen ich dann früher mal gespielt habe, oder einen im Speziellen, lieben Gruß an Sascha. Wir haben immer da gespielt, irgendwie bei jeder Temperatur. Golf ist ja auch so ein Sport, der so addicted ist. Also das macht wirklich süchtig. Ja. Wenn man da einmal Blut geleckt hat, dann ist einem auch egal, ob man bei, keine Ahnung, minus 5 Grad da irgendwie auf der Driving Range steht, wo alle Leute einen so ein bisschen für bescheuert erklären. Aber nee, ich kümmere mich da nicht um andere Menschen, sondern ich versuche eigentlich. Und das hat sich auch so ein bisschen geändert. Also man, das ist ja, die Golfclubs suchen ja auch nach Mitgliedern. Die Etikette ist da so ein bisschen runtergeschraubt worden, genau. Von Klamotten her, von allen früher, dann muss man ja bestimmte Klamotten tragen, irgendwie. Das hat sich heute alles geändert. Man durfte ja nur da spielen, wenn man wirklich voll Mitglied ist. Das ist ja heutzutage ganz anders.
Ja, deswegen habe ich Vorurteile also gesagt.
Nee, aber das hat sich wirklich auch geändert. Zum Vorteil, glaube ich. Also, dass einfach so ein toller Sport auch dem größeren Publikum einfach angeboten wird, dass wir so machen können.
Aber man hört daraus, also du spielst es schon noch und es ist dann vielleicht neben Familie so der andere Ausgleich zum Trainerjob, den du hast.
Nee, wirklich im Moment. Ich glaube, ich habe seit 3 oder 4 Jahren, weil mein Knie wirklich sehr, sehr schlecht ist. Also da kann ich auch nicht groß mit mich hinstellen, selbst Driving Range oder so. Da habe ich viel zu viel Angst vor, dass das Knie dann noch schlechter wird. Also das habe ich jetzt gar nicht mehr gemacht. Das ist jetzt auch nicht auf Tränendrüse oder so. Also ist gut. Jetzt auch nicht dramatisch. Ist halt so, wie es ist. Also bei mir jetzt auch gerade mit der Kleinen oder so, ich erfreue mich auch, dann viel Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Ja.
Ist auch schön. Nächsten Sommer muss sie auch nochmal ein bisschen auf dich verzichten, deine Tochter oder deine Familie, weil da steht ja jetzt zum Glück Olympia an. Also das heißt zum Glück, aber es ist, steht schon fest, sagen wir so, wir müssen ja nicht durch die Quali, ist schon oft genug erzählt worden, wir sind fest dabei. Das so zum Abschluss, ein kurzes Statement von dir. Gordy gibt ganz gerne Aussichten, was er erreichen will. Vor der EM hat er letztes Jahr gesagt, er will eine Medaille. Dieses Jahr hat er gesagt, er will eine Medaille. Letztes Jahr war es Bronze, dieses Jahr ist Gold. Wir sind ein bisschen verwöhnt. Klaus, was gibt's nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen?
Ich hoffe, eine ähnlich gut funktionierende Mannschaft, die mit allem, was sie hat, da nochmal zeigt, was in ihr steckt und was da am Ende dann bei rauskommt. Wie gesagt, man, ich möchte nicht sagen, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, aber im Sport ist das leider so. Wir hätten auch im Viertelfinale gegen Lettland rausfliegen können, dann hätten wir alle ein langes Gesicht gezogen wahrscheinlich. Aber das wäre genau die gleiche Mannschaft gewesen. Ich hoffe, dass wir ähnlich fokussiert, dass wir eine ähnliche, ja, mit allen, wie gesagt, einen ähnlichen Vibe erzeugen können und da auch dieses Turnier nochmal in dieser Konstellation, die vielleicht danach nicht mehr so zusammenkommen wird, nochmal auch genießen können und ja, dass das eine, auch nochmal eine tolle Erfahrung irgendwie wird. Also man, wie gesagt, man darf das auch nicht immer nur am Gewinnen oder Verlieren irgendwie festmachen. Ja. Finde ich. Ja. Also vielleicht bin ich doch zu wenig Profi.
Du zu wenig Profi.
Ja, weil vielleicht viele sagen, ja, es geht nur ums Gewinnen. Also man muss jetzt, du willst jetzt nicht lieber, doch, ich will auch gerne da gewinnen, ist keine Frage, aber für mich ist auch manchmal wichtig, wie man da spielt, wie man da auftritt, wie man Dinge macht und Dinge ändern sich. Also wir fahren da jetzt als Weltmeister hin, das ist schon ein bisschen was anderes. Also wir sind ja vielleicht vom Jäger, die wir vorher waren, vielleicht werden wir jetzt zum Gejagten. Also jetzt, wir haben eine Europameisterschaft-Qualifikation vor der Tür im Februar. Da bin ich mal gespannt. Also da, jeder, der gegen uns spielt, Schweden, die wetzen jetzt schon die Messer. Ja. Wobei, das ist sowas, darf man gar nicht sagen, aber das ist ja Blödsinn. Aber also die sind schon, die werden heiß auf uns sein, dass die den Weltmeister schlagen. Also ist doch klar. Ja. Und egal, in welcher Konstellation wir da auflaufen, da wird jede Mannschaft wird heiß sein. Man hört ja auch immer von NBA, jetzt die sammeln alle Leute zusammen und wollen uns mal zeigen, wer richtig da spielen kann. Und deswegen, ich sag mal, darauf müssen wir jetzt vorbereitet sein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, was Coach immer sagt, so Complacency, also so, ja, wir sind ja gut so, wir haben gewonnen, jetzt lass uns mal locker angehen oder so. Das darf eben nicht passieren, sondern das ist... Coach hat einen Drei-Jahres-Plan, hätte ich fast gemacht, Drei-Jahres-Plan erstellt. Ich sag mal, die ersten beiden Jahre sind, glaube ich, besser gelaufen, als jeder gedacht hat. Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ja. Ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, an das wunderbare Spiel in Nürnberg.
Ja,
ja. Das hat schon jeder vergessen, wo wir gegen Estland in der Qualifikation verloren haben.
Ja, das erste WM-Quali-Spiel.
Ja, das erste WM-Quali-Spiel. Naja, also hätte mir man hinter und danach hatten wir ein toughes Spiel in Polen. Ich weiß nicht, wenn wir das nicht gewonnen hätten. Ich weiß nicht, wo die Reise dann hingegangen wäre. Ich meine, hinterher ist natürlich alles so, hey, war alles super und so. Ich fand, da waren ein paar toughe Spiele dabei. Ich kann mich daran erinnern, in Heidelberg, minus 20, Finnland, 6 ja. Minuten vor Schluss gegen Israel. Das Israel, war übrigens Israel, auch WM-Qualifikation.
Ja.
Da gibt es viele, viele Dinge, die auch mal irgendwie anders laufen können. Aber ich glaube, bei der Mannschaft mit dem Coaching-Staff und auch mit dem Staff, der da im Hintergrund agiert, kann ich mir das eher nicht so vorstellen, dass da, wie gesagt, man braucht auch immer ein bisschen Glück bei den Spielen, man braucht Glück bei der Auslosung. Da gibt es auch immer so Konstellationen, die irgendwie passen müssen. Man muss verletzungsfrei bleiben und dann denke ich, können wir uns auf eine tolle Olympiade freuen.
Ja, ich glaube, das tun wir auf jeden Fall an. Und ich glaube tatsächlich auch, es ist also anders als, ohne jetzt der 2008er oder der 92er Mannschaft zu nahe zu treten zu wollen, es ist, glaube ich, auch zum ersten Mal ein Team, was auch dahin geht und sagt, wir können hier eine Medaille gewinnen. Und es ist tatsächlich nicht nur dabei sein ist alles. Das, da drumherum ist natürlich bei Olympia auch sehr schön, das will man ja auch mitnehmen und das ist super, aber da auch hingeht und sagt, wir können hier was reißen, wir können eine Medaille mitnehmen. Das ist auch eine schöne Ausgangssituation für uns alle, glaube ich.
Das, Definitiv, aber man darf, wie gesagt, man darf nicht vorneweg, man sollte nicht den Druck so hoch machen und sagen, ja, wir müssen, sondern nein, erstmal müssen wir wieder zusammenfinden. Ja. Ich denke, alle werden sich freuen, wenn sie wieder zusammen sind und auch zusammen spielen können. Aber auch die anderen Mannschaften werden aufrüsten, also die werden sich gestärkt zeigen, sage ich mal. Da wird der ein oder andere Spieler auch wieder mit auflaufen. Aber das sollte uns eher freuen. Also wir wollen gegen die Besten spielen und dann wollen wir gucken, was am Ende dabei rauskommt. Und ob das dann mal vielleicht auch keine Medaille ist, das muss man dann auch akzeptieren. Also man muss auch da Wege finden, damit umzugehen. Es ist nicht immer alles schlecht, bloß weil man jetzt Fünfter geworden ist oder Vierter geworden ist, sondern jeder will eine Medaille gewinnen, ich auch. Also das wäre ein toller Abschluss, aber dafür muss man auch eine Menge tun. Also man fährt ja jetzt nicht hin und ja, wir sind jetzt gut und ja, jetzt gewinnen wir da irgendwas. Also so leicht ist es leider nicht.
Ich glaube, das können wir so gut als Schlusswort stehen lassen.
Schlusswort, ja.
Du hast auch gesagt, dass du bis 14 Uhr dir reserviert hast. Das haben wir jetzt fast geschafft. Sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. An alle anderen Podcaster darf ich jetzt noch den Hinweis nicht verkneifen. Keine Podcast-Anfragen an Klaus, das war jetzt der zweite, aber er hat sich eigentlich schon fast vorher geweigert und gesagt, eigentlich will ich das nicht. Und dann rufen alle anderen an und wollen einen Podcast machen. Also lass ihn jetzt wieder in Ruhe.
Nein, jetzt gerne. Ich komme jetzt so langsam in so einen Rhythmus rein. Also,
dann vergesst.
Das ist halt auch Routine, ja. Also wir Sportler oder wir, ja, wahrscheinlich Profisportler, wir haben ja alle unsere Routinen und wenn man dann erstmal so drin ist.
Aber so klang es zum Glück überhaupt nicht.
Ja, dann kann man das wahrscheinlich häufiger machen. Ich denke immer nur so von mir aus, dass die Leute das gar nicht so viel interessiert, was ich zu erzählen habe. Von daher, aber. Vielleicht ist es ja doch so, vielleicht interessiert das ja doch den einen oder anderen.
Da sind wir ganz sicher.
Das würde mich natürlich freuen.
Also ziehe ich meinen Hinweis von gerade wieder zurück. Gerne ganz viele Podcast-Anfragen jetzt an Klaus.
Wir sagen gleich noch meine Telefonnummer.
Genau. Und sonst auf der Homepage der Skyliner sicherlich die Kontaktdaten zu finden.
Auf jeden Fall. Ich warte.
Ja, super. Vielen Dank, Klaus. Ja, hat Spaß gemacht.
Ja. Gerne, mir auch.
Dann bis bald. Sehen uns.
Euch alles Gute. Ich freue mich schon drauf. Jo.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. Ciao. Ciao.
Und damit sind wir durch mit heute für Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Ihr habt es gemerkt, da waren ein paar Tonstörungen zwischen. Es lag an der Leitung, aber wir sind froh, dass das so gut geklappt hat mit Klaus, die Aufnahme. Also ich denke, es ging auch noch, sich das trotzdem anzuhören. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Wir gehen jetzt mit großen Schritten auf die nächsten Spiele unserer Damen-Nationalmannschaft zu. Da steht im November das erste Fenster der Qualifikation für die FIBA Women's Eurobasket 2025 an. Wobei Qualifikation ist so ein bisschen halbrichtig. Wir sind ja als Mitausrichter schon qualifiziert und deswegen spielen wir außer Konkurrenz gegen die anderen Mitgastgeber. Das erste Heimspieler am 12. November in Hamburg gegen Italien. Tickets gibt es schon, wenn ihr dahin gehen wollt, gerne. Sonst läuft das Spiel auch live auf Magenta Sport. Das wird sicherlich ein Thema in den nächsten Folgen sein, aber mal schauen, wen wir sonst noch so als Gast kriegen. Für heute war es das jetzt erstmal. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, tschüss.
Ciao.